Hier um zu stören, das ist eine vierteilige Podcast-Reihe der Recherche Nordwürttemberg zur extremen Rechten im Nordosten Baden-Württembergs, zu Neonazis und Rassisten im Hohenlohe-Kreis, im Main-Tauber-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall. Die Podcast-Reihe ist in Kooperation mit dem Freien Radio Störfunk und mit finanzieller Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung entstanden. Mein Name ist Timo Büchner und jetzt geht's los. Folge 4 – Fanatisch und völkisch.
Wir treten aus der Dunkelheit, die man unsere Gegenwart nennt. Treue deutsche Jugend, die Pflicht und die Tugend kennt. Wir kennen nicht das Wanken, nicht Partei oder Not. Wir kennen nur die Zukunft im Kampf gegen Europas Tod.
So beginnt das Bundeslied der NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten, kurz JN. Die Jungen Nationalisten, das sind Neonazis. Sie verherrlichen und verklären den Nationalsozialismus. Das Bundeslied wirkt nachdenklich und ruhig, aber auch entschlossen und kämpferisch. Im Lied wird die neonazistische Ideologie, sprich Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, bloß angedeutet. Mal mehr, mal weniger. Die Jungen Nationalisten veranstalten sogenannte Gemeinschaftstage. Neonazis kommen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, um Ausdauer und Kampfsport zu machen, ideologische Schulungen zu besuchen und Rituale mit Eidschwüren, Fackeln und Liedern durchzuführen. Der Gemeinschaftstag Süd fand 2020 und 2022 in Hohenlohe statt. Um genauer zu sein, im sogenannten Jugendheim Hohenlohe in Herbolzhausen. Das Haus ist im Besitz eines Vereins. Der Name des Vereins lautet Bund für Gotterkenntnis Ludendorff. Was ist der Bund für Gotterkenntnis? Was macht der Verein? Und warum lässt der Verein die jungen Nationalisten, also militante Neonazis, ins Haus? Alles beginnt mit Mathilde Ludendorff. Sie wurde 1877 in Wiesbaden geboren und war eine zentrale Protagonistin der völkischen Bewegung. Die völkische Bewegung entstand im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und erreichte ihren Zenit in den 1920er und frühen 1930er Jahren der Weimarer Republik. Die völkische Bewegung war eine antisemitische, rassistische, militaristische, nationalistische Bewegung. Mathilde Ludendorff erfand die sogenannte deutsche Gotterkenntnis. Sie behauptete, es gäbe sogenannte Lichtrassen und Schattenrassen. Es hieß, Lichtrassen stünden der Gotterkenntnis nahe, Schattenrassen stünden der Gotterkenntnis fern. Die Schattenrassen, das waren die Juden. Mathilde Ludendorff nahm an, die Lichtrassen würden durch die sogenannte Rassemischung bedroht. Mathilde Ludendorff war die Ehefrau von Erich Ludendorff, dem General des Ersten Weltkrieges und dem Mitinitiatoren des Hitler-Ludendorff-Putsches vom 9. November 1923. Gemeinsam hatten Hitler und Ludendorff versucht, die Weimarer Demokratie zu stürzen. Der Putsch war gescheitert. Das Ehepaar Ludendorff veröffentlichte im Laufe der Jahre eine Vielzahl gemeinsamer Publikationen. Ein eindrückliches Beispiel liefert das Buch »Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende«. Das Buch, das 1939 von Mathilde Ludendorff herausgegeben wurde, versammelt unzählige Texte von Erich und Mathilde Ludendorff aus den 1920er und 1930er Jahren. Unzählige antisemitische Texte. Die Herausgeberin schrieb, der Jude wolle die, ich zitiere, Enteignung und Versklavung aller Völker der Erde. Mathilde Ludendorff war eine Schreibtischtäterin und eine Überzeugungstäterin. Annika Spilker ist promovierte Historikerin. Promoviert hat sie zur Biografie und Ideologie Mathilde Ludendorffs. Die Arbeit ist 2013 unter dem Titel Geschlecht, Religion und völkischer Nationalismus, die Ärztin und Antisemitin Mathilde von Chemnitz-Ludendorff im Campus Verlag erschienen. Heute leitet Annika Spilker das Stadtarchiv und das Stadtmuseum in Eschwege in Nordhessen. Ich habe Annika ein paar Fragen zu Mathilde Ludendorff stellen dürfen. Liebe Annika, zunächst einmal die Frage, warum hast du zu Mathilde Ludendorff geforscht? Was hat dich motiviert?
Tatsächlich war ich schon länger auf Mathilde Ludendorff aufmerksam geworden. Da gab es unter anderem einen ganz spannenden, sehr kritischen Aufsatz von Sabine Hering, der bereits 1990 erschienen war. Das Thema hatte dann aber erst mal lange geruht bei mir, bis ich mich dann in meiner Dissertation eingehend mit Mathilde Ludendorff und mit der völkischen Ludendorff-Bewegung befasst habe. Als Historikerin liegt mein Schwerpunkt allerdings auf den Anfängen der Ludendorff-Bewegung in der Weimarer Republik. Mit Interesse beobachte ich natürlich auch die aktuellen Entwicklungen, denn bis heute orientiert sich das völkische Ludendorff-Netzwerk ja an den Ideen von Mathilde Ludendorff. Ja, was mich motiviert hat, mich mit Mathilde Ludendorff zu befassen, das war tatsächlich zunächst der geschlechtergeschichtliche Ansatz, also die Frage nach ihren völkischen Geschlechtertheorien. Mathilde Ludendorff war ja in den 1920er Jahren eine der wenigen Protagonistinnen eines völkischen Feminismus. Das heißt, sie gehörte zu einer kleinen Gruppe intellektueller Frauen, die eine Gleichberechtigung der Geschlechter forderten und dies mit ihrem extrem rechten antisemitischen Engagement verbanden. Zudem fand ich es auch spannend, die Rolle von Mathilde Ludendorff in der Frühgeschichte der NSDAP Anfang der 1920er Jahre genauer zu untersuchen. Interessant ist ja, dass Mathilde Ludendorff am Ende des Kaiserreichs und im Übergang zur Weimarer Republik zunächst als ärztliche Publizistin und als Sexualreformerin bekannt war. 1901 hatte sie als eine der ersten Frauen in Deutschland ein reguläres Medizinstudium begonnen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wandte Mathilde Ludendorff sich der völkischen Bewegung zu und heiratete dann 1926 Erich Ludendorff.
Ich stelle mir das Studium der unzähligen Artikel und Bücher von Mathilde Ludendorff sehr mühsam und zäh vor. Ich vermute, das Studium erfordert starke Nerven. Wie hast du die Auseinandersetzung mit den Schriften erlebt?
Ja, Mathilde Ludendorff war ja tatsächlich eine Vielschreiberin. Sie hat im Verlauf ihres langen Lebens unzählige Bücher, Schriften und Zeitungsartikel publiziert. Konzentriert habe ich mich deshalb auf ihre Bücher und Texte bis 1933. Natürlich habe ich aber auch ihre sechsbändige Autobiografie gelesen. Spannend wurde es tatsächlich, als ich feststellte, dass Mathilde Ludendorff ihre frühen Bücher, die sie im Übergang zur Weimarer Republik als Ärztin und Sexualreformerin schrieb, später mehrfach inhaltlich überarbeitete. Da kann man ihre gedankliche Entwicklung und den Prozess einer völkisch-nationalistischen Radikalisierung sehr gut nachvollziehen.
Welche Verbindungen hatte Mathilde Ludendorff zur nationalsozialistischen Bewegung und insbesondere zu Hitler in der Weimarer Republik?
Also Mathilde Ludendorff war sicher eine der schillerndsten Figuren innerhalb der extremen Rechten der Weimarer Republik. Also um 1920 bekam sie über ihre politische Freundschaft zu Gottfried Feder Kontakt zur radikalrechten und völkischen Szene in München. Ihre tatsächliche Bedeutung in der Frühgeschichte der NSDAP ist noch nicht bis aufs Letzte geklärt, aber Mitglied der NSDAP war Mathilde Ludendorff wohl nie. Aber eben um 1923/24 stand sie der nationalsozialistischen Bewegung zunächst über Gottfried Feder schon nahe. Ja, und Gottfried Feder war es dann auch, der Mathilde von Chemnitz damals mit Erich Ludendorff bekannt machte. Belegt ist auch, dass Mathilde von Chemnitz 1924 in Weimar als Rednerin der neu gebildeten nationalsozialistischen Freiheitsbewegung auftrat. Aber zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung 1926 hatten Erich und Mathilde Ludendorff sich schon mit Adolf Hitler und der NSDAP überworfen. Letztlich ging es um die Vormachtstellung innerhalb der extremen Rechten. Die Gründung des Tannenbergbundes, in dem Erich Ludendorff dann zunächst die Schirmherrschaft übernahm, war 1925 auch eine Reaktion auf die Neugründung der NSDAP. Der Tannenbergbund war zunächst eine Dachorganisation verschiedener militärisch geprägter Kampfbünde. Ab 1927 übernahmen dann Erich und Mathilde Ludendorff zunehmend die Führung des Tannenbergbundes. Und es erfolgte dann eine vollkommene Ausrichtung auf das Meinungssystem des Hauses Ludendorff. Der Tannenbergbund entwickelte sich zunehmend zur völkisch-religiösen Glaubensgemeinschaft. Der nächste Schritt war dann 1930 die Gründung des Vereins Deutschvolk. Der richtete sich dann inhaltlich ganz an der von Mathilde Ludendorff entwickelten deutschen Gotterkenntnis aus und praktizierte einen rassereligiösen deutschen Gottglauben. Die Ludendorff-Bewegung, die war ja bekannt für ihre zahlreichen reißerischen Schmähschriften gegen die Nationalsozialisten und Adolf Hitler. Dennoch
das möchte ich hier betonen, gab es weitreichende ideologische Übereinstimmung und wesentliche Berührungspunkte in der demokratiefeindlichen antisemitischen Programmatik.
Änderten sich die Verbindungen zwischen Mathilde Ludendorff und der nationalsozialistischen Bewegung nach 1933?
Die Ludendorffs hatten ja die NSDAP und Hitler aus einer Konkurrenzsituation immer wieder massivst attackiert. Der Tannenbergbund und sämtliche Nebenorganisationen wurden dann nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 verboten. Ihre Ideen konnten die Eheleute Ludendorff aber dennoch weiter verbreiten. So durfte ihr Verlag weiter publizieren, nur die Zeitschrift Ludendorffs Volkswarte durfte nicht mehr herausgegeben werden. Nach einer versöhnlichen Unterredung zwischen Erich Ludendorff und Adolf Hitler konnte sich die Ludendorff-Bewegung dann auch schon 1937 im völkisch-religiösen Verein Bund für deutsche Gotterkenntnis Ludendorff neu formieren. Noch im selben Jahr starb allerdings Erich Ludendorff und wurde mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Mathilde Ludendorff die eigentliche Führung der Ludendorff-Bewegung. Die Bedeutung der Ludendorff-Bewegung nahm danach allerdings kontinuierlich ab und die Zahl der Anhängerinnen und Anhänger sank stetig. Letztlich war die Ludendorff-Bewegung aber bereits gegen Ende der Weimarer Republik zunehmend in ein völkisch-religiös-politisches Sektierertum gemündet.
War Mathilde Ludendorff eine Oppositionelle, gar eine Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus?
Sicher war der Widerstand gegen den Nationalsozialismus breit gefächert. Aber nein, eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus war Mathilde Ludendorff auf gar keinen Fall. Der von ihr ab 1937 geführte Bund für deutsche Gotterkenntnis Ludendorff wurde ja sogar als staatlich anerkanntes Glaubensbekenntnis zugelassen.
Was wurde aus Mathilde Ludendorff nach 1945? Was geschah im Spruchkammerverfahren? War das Ende des Verfahrens auch das Ende Mathilde Ludendorffs?
Immerhin wurde ihre Unterstützung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft durch ihre völkischen und antisemitischen Ideen im Nachhinein ja als so gravierend angesehen, dass Mathilde Ludendorff in einem Spruchkammerverfahren 1949-50 als Hauptschuldige eingestuft wurde. 1951 wurde sie dann in einem Berufungsverfahren durch ein milderndes Urteil zur belasteten Aktivistin herabgestuft. Die Ludendorff-Bewegung hatte sich ja bereits 1946 im Verein Bund für Gotterkenntnis Ludendorff neu formiert. Das Ende des Spruchkammerverfahrens war also sicher nicht das Ende Mathilde Ludendorffs. Zwar wurde ihr ein kurzfristiges Publikations- und Redeverbot auferlegt, aber sie verstarb ja erst 1966.
Mathilde Ludendorff ist 1966 gestorben. Aber die deutsche Gotterkenntnis, die antisemitische und rassistische Ideologie Mathilde Ludendorffs, lebt fort, bis heute. Der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff, ein Verein mit Sitz in Bayern, hat laut Satzung das Ziel, ich zitiere, die religionsphilosophischen Einsichten der Gotterkenntnis Mathilde Ludendorffs unter allen Menschen, die dafür aufgeschlossen sind, durch Wort und Schrift zu verbreiten und in der Gemeinschaft zu pflegen. Man pflegt das Selbstverständnis einer, so steht es in der Satzung, Weltanschauungsvereinigung und behauptet, weder antisemitisch noch rassistisch zu sein. Man behauptet gar, Mathilde Ludendorff sei gar keine Antisemitin gewesen. Ich habe Annika gefragt, war Mathilde Ludendorff eine Antisemitin?
Ja, das Weltbild von Mathilde Ludendorff war geprägt von rassistischen und antisemitischen Verschwörungstheorien, zumindest in den Texten ab den 1920er Jahren. Ein Grundpfeiler der von ihr und Erich Ludendorff vertretenen Ideologie war der Abwehrkampf gegen imaginäre überstaatliche Mächte. Als gefährlichste Vertreter dieser überstaatlichen Mächte galten die Juden samt deren Kampfscharen. Das waren allen voran die katholische Kirche und die Freimaurerei. Also die deutsche Gotterkenntnis, die Mathilde Ludendorff in den 1920er Jahren in ihren Büchern und weiteren Publikationen entwickelte, war ein radikal antisemitisches und antichristliches völkisch-religiöses Deutungssystem. Ihr 1939 herausgegebenes Werk, Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende, kann sicher als Höhepunkt ihres radikalen Antisemitismus bewertet werden.
Warum leugnet der Bund für Gotterkenntnis den Antisemitismus Mathilde Ludendorffs? Ist das Strategie oder Überzeugung?
Ja, vielleicht blenden einige Anhängerinnen und Anhänger den Antisemitismus ja tatsächlich aus. Aber antisemitische Überzeugungen äußerte Mathilde Ludendorff ja auch noch nach 1945, als sie 1950 in dem Spruchkammerverfahren zunächst als Hauptschuldige eingestuft wurde. Zudem bringe ich jetzt an dieser Stelle einfach mal folgendes Zitat aus der Einleitung zu ihrem Werk »Die Juden macht ihr Wesen und Ende«. Diese Worte schrieb sie 1939. Seit im Dritten Reiche der Abwehrkampf der deutschen Rasse gegen das jüdische Volk in strengen Gesetzen seine Gewähr gefunden, sehen wir daher mit Schrecken, dass es Millionen Deutsche gibt, die sich auch heute noch der trügerischen Hoffnung hingeben, der Jude sei nun überhaupt nicht mehr eine Weltgefahr. Also ich denke, dazu muss man eigentlich nicht mehr viel sagen.
Heute ist der Bund für Gotterkenntnis ein Teil, wohl der wichtigste Teil des bundesweiten Ludendorff-Netzwerks. Das Netzwerk besteht aus Vereinen und Immobilien, Verlagen und Publikationen. Die Vereine sind der Arbeitskreis für Lebenskunde mit Sitz in Schleswig-Holstein, die Ludendorff-Gedenkstätte mit Sitz in Baden-Württemberg und der Bund für Gotterkenntnis mit Sitz in Bayern. Die Unternehmen sind die Lühr Verlag GmbH mit Sitz in Schleswig-Holstein, die Seminar- und Ferienhof GmbH mit Sitz in Brandenburg und die Verlag Hohe Warte GmbH mit Sitz in Bayern. Die Unternehmen und Vereine machen deutlich, das Ludendorff-Netzwerk ist ein bundesweites Netzwerk. Die Spuren des Ludendorff-Netzwerks führen in den Nordosten Baden-Württembergs. Zum einen wohnt Gudrun Glink, die Vorsitzende des Bund für Gotterkenntnis, in Ingelfingen-Lipfersberg im Hohenlohe-Kreis. Dr. Hartmut Klink, der Ehemann, hat eine Augenarztpraxis in Künzelsau. Zum anderen wohnt Sonnhild Zawallisch, die Tochter von Gudrun und Dr. Hartmut Klink und die Geschäftsführerin der Lühr Verlag GmbH, in Widdern-Volkshausen im Landkreis Heilbronn. Es gibt von Gudrun Klink recht wenige Fotos und Videos öffentlicher Auftritte. Es ist lediglich ein Interview vor der Kamera bekannt. Nikolai Nährling, ein rechtskräftig verurteilter Holocaustleugner, der unter dem Namen der Volkslehrer durch die Lande zieht, interviewte Klink im Frühjahr 2018 am Rande einer Ludendorff-Veranstaltung. Nährling fragte sie, warum im Rahmen derartiger Veranstaltungen gedichtet, gesungen und getanzt werde. Klink antwortete:
Nach Mathilde Ludendorff ist jede Kultur Ausdruck des ganz Speziellen, sie sagt dazu Gott erleben, dazu kann man auch andere Begriffe, also sie legt sehr viel Wert darauf zu sagen, dass das nichts mit irgendeiner persönlichen Macht zu tun hat. Und diese göttlichen Wünsche zum Schönen, zum Wahren und zum Guten, die prägen sich in den unterschiedlichen Rassen und Völkern eben unterschiedlich aus. Und wenn man sich das vorstellt, so das gesamte Gotterleben wie eine Kugel, dann kann jedes Volk eben, hat seinen speziellen Anteil an diesem Gotterleben, was nur dieses Volk kann und tut. Und die Kultur drückt sich dann eben in Kultur aus, in Brauchtum, in Sitten, in Liedern, in Tänzen.
Klink bezieht zum Vorwurf Stellung, der Bund für Gotterkenntnis verbreite Antisemitismus. Erst behauptet sie, man verbreite gar keinen Antisemitismus. Dann behauptet sie, das Judentum verfolge, ich zitiere, imperiale Ziele. Aber hören Sie selbst.
Bei uns wird zwar immer Antisemitismus vorgeworfen, aber bei uns ist auch das jüdische Volk ein Teil dieses göttlichen
Orchesters
und tut eben, hat seine Berechtigung. Das Einzige, was wir zurückweisen, ist diese Ideologie des Judentums, dass die Juden das Recht haben, über andere zu herrschen. Und also es gibt für die Gotterkenntnis keine auserwählten Völker. Und aus diesen Grunderkenntnissen leitet sich eigentlich ein Kampf gegen jeglichen Imperialismus ab. Und wenn ich natürlich imperiale Ziele verfolgen möchte, dann ist so eine Anschauung natürlich sehr hinderlich.
Sehr hinderlich.
Im Gegensatz zu Gudrun Klink gibt es von Sonnhild Zawallisch eine Vielzahl an Fotos und Videos öffentlicher Auftritte. Denn 2015-16 suchte Zawallisch die Bühne. Zeitweise moderierte sie die rassistischen Demonstrationen von Hohenlohe wacht auf in Öhringen im Hohenlohe-Kreis. Hohenlohe wacht auf hetzte gegen Geflüchtete, gegen die Medien und die Politik. Sonnhild Zawallisch rief in der Moderation der Hohenlohe wacht auf Proteste zur Bildung von Bürgerwehren auf. Anfang 2016 sagte sie:
Schützt eure Frauen, schützt eure Kinder, schützt eure Familie, bildet Bürgerwehren.
Nachdem die Hohenloher Zeitung über die Aktivitäten und die Hintergründe der Frau berichtete, verschwand sie aus der Öffentlichkeit. Allerdings nur vorerst. Denn 2019 wurde Sonel Zawalisch die Geschäftsführerin der Lühe Verlag GmbH. Der Verlag hat antisemitische und NS-relativierende Literatur im Sortiment. Nähere Informationen zu Klink und Zawalisch finden Sie in unserer Broschüre Nur nette Nachbarn, der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff e.V. in Hohenlohe. Sie ist Mitte 2022 erschienen und wurde über das Amtsblatt der Stadt Kirchberg an der Jagst im Landkreis Schwäbisch Hall verteilt. Aber warum ausgerechnet in Kirchberg? Der Bund für Gotterkenntnis besitzt seit 1972, also seit 50 Jahren, ein altes mehrstöckiges Bauernhaus in Herbolzhausen. Das Haus trägt den harmlosen Namen Jugendheim Hohenlohe. Herbolzhausen gehört zur Stadt Kirchberg an der Jagst. Herbolzhausen ist ein Weiler, besteht im Kern aus ein paar Bauernhöfen. Der Bund für Gotterkenntnis nutzt die ruhige, unscheinbare Lage der Immobilie. So finden Sommer- und Wintersonnenwendfeiern, Herbstkultur- und Ostertagungen statt. Männer tragen Knickerbockerhosen, Frauen tragen Trachten. Selbst die Kinder und Jugendlichen, die an den Veranstaltungen teilnehmen, tragen die alte Kluft. Die Veranstaltungen sind eine Art Heiratsmarkt. Die Kinder völkischer Familien sollen Kinder völkischer Familien heiraten. Die Treffen, die im Jugendheim Hohenlohe stattfinden, bieten Gelegenheiten zum Kennenlernen. Was der Bund für Gotterkenntnis verschweigt, das Jugendheim Hohenlohe wird nicht nur vom extremrechten Ludendorff-Netzwerk, sondern auch von anderen Gruppierungen der Extremrechten genutzt. Die Extremrechte ist vorsichtig. Die Veranstaltungen werden möglichst geheim durchgeführt. Zuletzt ist die Geheimhaltung regelmäßig misslungen. Zwei Beispiele. Das erste Beispiel. Vom 8. bis 10. Oktober 2021 lud die Neonazi-Gruppierung Wir Heilbronn um Michael Dangel zum sogenannten Ting der Titanen. Stolz verkündete Dangel im Vorfeld des Events:
Das Gute ist, wir haben wirklich jetzt geeignete Räumlichkeiten gefunden.
Der Ting wurde konspirativ organisiert. Man erhielt die Information, wo die Veranstaltung stattfinden sollte, erst nach erfolgreicher Anmeldung. Das Thema der Veranstaltung lautete rechte Lebensführung zwischen Hedonismus und Askese. Das klang intellektuell, aber es ging um Fragen, wie Neonazis zum Aktivismus oder zum Alkohol stehen. Dangel sprach im Vorfeld des Events über das Motto:
Das Leben wird für uns sinnstiftend sein und auch glücksbringend sein, ne? Wenn wir uns selber als Individuum vernünftig aufstellen, ne? Und uns weniger auf Parteien und Formationen besinnen, sondern lieber Glaubensgemeinschaften, Siedlungsgemeinschaften oder einfach rechte Netzwerke aufbaut, wo wir uns wohlfühlen, ne? So wie wir sind und so wie wir leben wollen. Und das ist sozusagen zusammengefasst das Motto vom Ting der Titanen.
Dangel wird deutlich, man will rechte Netzwerke aufbauen. Das Who is Who der deutschen Neonazi-Szene kam nach Herbolzhausen. Es sprach Nicole Schneiders. Sie war die Strafverteidigerin von Ralf Wohleben im Münchner NSU-Prozess. Der NSU-Unterstützer erhielt wegen Beihilfe zum Mord eine 10-jährige Freiheitsstrafe. Und es sprach Malte Redeker. Er gilt als Schlüsselfigur der europäischen Hammerskin Nation. Die Hammerskins sind eine extrem rechte Bruderschaft mit Divisionen in zahlreichen Ländern. Sie sind durch ihre Gewaltbereitschaft bekannt. Redeker hat in den vergangenen Jahren den extrem rechten Kampfsport geprägt. Zum sogenannten Ting der Titanen kamen zahlreiche Neonazis aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland. Beispiel 2, und nun kommen wir zum Beginn der Podcast-Folge zurück. Die NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten, kurz JN, veranstaltete Gemeinschaftstage im Haus. Vom 28. bis 30. August 2020 fand die erste, vom 14. bis 16. Oktober 2022 fand der zweite Gemeinschaftstag Süd statt. Das Programm der Gemeinschaftstage ist eine Mischung aus Ideologie, Kultur, Musik und Sport. 2020 machten die Neonazis eine 20-Kilometer-Wanderung, 2022 besuchten sie eine Führung durch das alte Schloss Geildorf. Sowohl 2020 als auch 2022 fand eine sogenannte Feierstunde statt. Die Neumitglieder wurden vereidigt, sie wurden Vollmitglieder. Die jungen Nationalisten schrieben in einem Bericht, ich zitiere, im Kreis schworen sie den Eid auf Deutschland, auf die Bewegung und dass sie niemals ihre Kameraden verraten werden. In der extremen Rechten wird unter Deutschland das Deutsche Reich und unter der Bewegung die nationalsozialistische Bewegung verstanden. Nun im Oktober 2022 gründeten die jungen Nationalisten einen baden-württembergischen Stützpunkt. Die Neonazis schrieben in den sozialen Netzwerken, ich zitiere, mit Freude können wir berichten, dass die politische Jugendarbeit im Südwesten nun wieder einen organisierten Ansprechpartner im Kampf um Volk und Vaterland hat. Indessen wächst der Widerstand gegen die neonazistischen und völkischen Umtriebe im Jugendheim Hohenlohe. Am 18. Juni 2022 veranstaltete der Verein Ohne Rechtsaußen eine Kundgebung gegen den Bund für Gotterkenntnis und sein Haus. Mehr als 200 Menschen nahmen teil. Ein Redner war Max Butsch aus Kirchberg. Max ist Anfang 30 und Mitglied der Aktiven Bürger. Das ist die stärkste Fraktion im Gemeinderat von Kirchberg. Ich habe ihm einige Fragen zum Jugendheim Hohenlohe stellen dürfen. Hallo Max, wann hast du zum ersten Mal vom Bund für Gotterkenntnis und vom Jugendheim Hohenlohe gehört?
Schon seit meiner Jugendzeit habe ich des Öfteren davon gehört, dass es in Herbolzhausen eine Immobilie mit rechtem Anstrich gibt. Aber die ganzen Informationen, die ich da bekommen habe, sind immer sehr im Dunkeln geblieben und waren wenig inhaltserfüllt. Ich muss zugeben, vom Begriff Jugendheim Hohenlohe oder auch vom Bund für Gotterkenntnis habe ich erst im Zusammenhang mit dem Vortrag erfahren. Und auch welche Gruppierungen sich auf dem Gelände dieser Immobilie treffen und Veranstaltungen abhalten, war mir vollkommen unbewusst, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ende 2021 habe ich den ersten von drei Vorträgen zum Bund für Gotterkenntnis im Kirchberger Ortsteil Lenzhiel gehalten. Ich weiß noch, dass du der Erste im Publikum warst, der eine deutliche, vehemente Position gegen das Jugendheim Hohenlohe bezogen hat. Warum war dir das damals wichtig?
Zu diesem ersten Vortrag bin ich mit zwei Fraktionskollegen gekommen und wir haben uns ein bisschen verwundert auch umgesehen und haben bemerkt, dass leider niemand weiteres aus dem Gemeinderat oder auch von der Stadtverwaltung anwesend ist. Und dann war uns aber schon klar, dass wir da klar Position beziehen müssen und es war ja auch im Vortrag durchaus von einer angestrebten Zusammenarbeit die Rede und für uns war schon an dem Abend klar, dass wir diese Zusammenarbeit auf jeden Fall aufnehmen wollen und dass wir versuchen wollen, unser Mögliches zu tun, um die Aktivitäten in Herbolzhausen einzuschränken und bestmöglichenfalls natürlich auch zu beenden.
Mitte 2022 fand eine Kundgebung gegen das Jugendheim Hohenlohe in Herbolzhausen statt. Damals hast du eine Rede gehalten, eine eindrückliche, persönliche, wie ich finde. Warum war es dir wichtig, eine Rede zu halten? Welche Botschaft war dir in deiner Rede besonders wichtig?
Also vorab, bevor ich noch was zu der Rede und zu den Hintergründen oder Inhalten sagen, muss ich sagen, dass es für mich gar kein so ein einfacher Schritt war, an diesem Ort und auch bei dieser Veranstaltung eine Rede zu halten. Nicht, weil ich da ein politisches Problem mit den Standpunkten gegen Rechtsaußen habe, sondern vielmehr, weil ich einfach als Gemeinderat noch nie in so einer Situation war, dass ich zu so einem großen Thema dann was sagen musste. Und dann habe ich mir schon überlegt, wie ich das überhaupt schaffen kann, da ein paar richtige Worte zu finden. Wenn ich an die Rede zurückdenke, muss ich dann aber auch wirklich sagen, dass es ziemlich schwierig war, da aufzutreten, vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass wir einfach auch gar nichts versprechen konnten, dass wir keine Handhabe haben, um zu sagen, wir machen das und dann passiert das oder wir können irgendwelche anderen unmittelbaren Dinge da auslösen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, um eine Rede bei einer Demonstration gegen etwas zu halten, wenn man eigentlich selber nichts in der Hand hat. Und dann kam ich aber am Ende schon zu dem Schluss, dass ich als Gemeinderat dann nicht sagen kann, dass ich da nicht spreche und dass ich Flagge gegen rechts zeigen kann und es auch will.
Ende Oktober 2022 haben Bürgermeister, Gemeinderat und Ortschaftsrat eine gemeinsame Resolution an den Bund für Gotterkenntnis geschickt. Du hast die Resolution unterzeichnet und gleichzeitig kritisiert. Wie bewertest du die Resolution?
Zur Resolution oder zu dem offenen Brief würde ich sagen, dass es sehr gut ist, dass sich der Gemeinderat und auch der Ortschaftsrat aus Lenzhiel auf gemeinsame Positionen haben einigen können und dass auch dieser Brief dann an den BFG weitergeleitet wurde. Das ist im ersten Punkt mal auf jeden Fall eine gute Sache. Warum ich die Sache aber kritisiert habe, ist einfach, dass ich mir denke, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist und dass viele Selbstverständlichkeiten in dem Brief stehen. Ich glaube, als demokratische Bürger kann man den Brief so, wie er ist, unterzeichnen, wenn man nicht irgendwo am rechten Rand steht. Und da hätte ich mir gerne eigentlich ein stärkeres Zeichen gewünscht und auch noch klarere Aussagen.
Die Kundgebung ist vorüber, die Resolution ist verschickt. Mit Blick in die Zukunft, was wünschst du dir vom Bürgermeister und von der demokratischen Zivilgesellschaft im Umgang mit dem Jugendheim Hohenlohe?
Also ich würde mir von allen Beteiligten wünschen, von den Bürgern, vom Gemeinderat und natürlich auch vom Bürgermeister, dass man einfach klar gegen Rechtsextremismus auftritt und auch ganz klar gegen die Aktivitäten in Herbolzhausen, was da passiert. Es kann uns nicht gefallen und ich glaube, darauf können wir uns auch alle einigen, aber jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Aus meiner Sicht kann man es jetzt nicht dabei belassen, sondern man muss einfach versuchen, weitere Schritte zu prüfen. Wird jetzt da mal schwer genau drauf eingehen, weil ich auch das Ei des Kolumbus hier noch nicht gefunden habe. Vorstellbar wäre sicherlich auch ein Kaufangebot seitens der Kommune. An der Stelle kann ich jetzt doch noch ein bisschen Bezug auch nehmen auf das, was ich selber in Herbolzhausen gesagt habe. Ich glaube, dass die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite einfach bereit sein muss, gegen rechts was zu unternehmen, vor allem gegen rechts was zu sagen, sich gegen rechte Positionen stark zu machen und auch die eigene Position zu vertreten, die nicht rechts ist, sondern die demokratiefreundlich und auch antirassistisch ist. Und das muss auf vielen Ebenen passieren und das muss immer breiter passieren und es muss einfach weiter in den Alltag getragen werden. Und ich glaube, dann muss es immer schwerer werden, einfach überhaupt rechte Positionen zu vertreten.
Protest braucht Vision. Herbolzhausen 2025. Was ist aus dem Jugendheim Hohenlohe geworden?
Oh, mit Visionen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Auch in dem Fall tue ich mich mit einer Vision ein bisschen schwer. Aber ich glaube, man kann Hoffnungen formulieren. Die Hoffnung wäre, dass in Herbolzhausen regelmäßig zu spüren ist, dass wir diese Aktivitäten hier nicht wollen und dass die Aktivitäten dann hoffentlich irgendwann enden.
Das war Folge 4, Fanatisch und Völkisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Folge im Familien- und Freundeskreis weiterempfehlen würden. Mit dieser Folge endet die vierteilige Podcast-Reihe Hier um zu stören. Alle Folgen finden Sie in der Mediathek des Freien Radio Störfunk. Herzlichen Dank an das Radio und an die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Und natürlich herzlichen Dank an Sie fürs Hören und fürs Teilen. Bis bald.